Wir sollen ja eigentlich sprengen. Das ist die erste Wahl. Wir sollen ja nicht entschärfen.
Ach echt?
Ja, weil man kennt den Zustand innerhalb der Bombe nicht. Also Zünderbombe, Sprengstoff. Deswegen hat man uns angewiesen, wir sollten eigentlich erste Wahl sprengen. Aber ich sag mal, wenn ich jede Bombe in Essen sprengen würde, irgendwann lassen wir uns nicht mehr rein.
Essen im Ohr. Menschen.
Fast sein ganzes Berufsleben lang hat er sich um unser aller Sicherheit gekümmert und das unschädlich gemacht, das hier im Ruhrgebiet vor 80 Jahren eigentlich alles vernichten sollte. Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Laufe der Zeit hat er mehr als 100 Bomben entschärft oder kontrolliert gesprengt. Nicht nur hier bei uns in Essen, im Auftrag der Bezirksregierung, auch zum Beispiel in Duisburg, in Oberhausen oder in Mülheim. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Frank Stommel, hallo.
Ja, hallo.
Wir zeichnen diese Podcast-Folge am 19. März auf, einen Tag nach einer sehr aufwendigen Entschärfung hier bei uns in Essen-Bocholt. Da war es jetzt erst abends um 9:30 soweit, dass die Bombe am Ende entschärft war, weil sich mal wieder viele Menschen geweigert haben, die Wohnung zu verlassen, damit die Entschärfer endlich arbeiten können. Hast du das so mitverfolgt und was löst das so bei dir aus?
Ja, mitverfolgt mehr oder weniger, wie heißt das, schön nebenbei. Ja, klar, sicher. Ich meine, ganz loslassen kann man nicht. Aber ja, was löst es bei mir aus? Ich sag mal Unverständnis, weil viele Leute, sag ich mal, jetzt nicht ja ihre Häuser verlassen wollten oder ihre Gärten oder. Also das ist ja nicht zielführend.
Am Ende... Wir versuchen beim Radio auch immer zu erklären, wenn ihr jetzt rausgeht, es geht ja am Ende schneller. Also dann können ja alle schneller wieder nach Hause.
Ja, definitiv. Sag ich mal, einmal die Leute, die nicht raus wollen und für uns, sag ich mal, selber ist der Tag dann auch nicht so lang.
Das kommt noch oben drauf. Anfang des Jahres gab es jetzt die allerletzte Sprengung für dich, Entschärfung. Es war am Ende eine Sprengung vor dem Ruhestand im Westviertel. Wie war das? Das Gefühl auch zu wissen? Das ist jetzt hier der letzte Einsatz?
Naja, man weiß es wohl, sag ich mal, aber ganz verinnerlicht hat man noch nicht. Wie gesagt, im Moment habe ich noch so ein Gefühl, ich bin im Urlaub und ja, also ist noch nicht angekommen.
Bald geht's wieder los quasi.
Ja, vom Gefühl her so ungefähr, ja, kann man sagen.
Wir haben gerade eine kleine Führung durch den Sender gemacht, da sagte irgendwie gefühlt fast jeder so, ja, ich war auch schon mal als Reporter dabei. Ich habe auch noch mal überlegt, wann haben wir uns kennengelernt und es war tatsächlich, es ist nicht mehr zu erkennen, weil da steht jetzt die Aldi-Zentrale in Krai. Wir haben gerade schon rekapituliert, das war ein verdammt matschiger, regnerischer Tag.
Ja.
Also Entschärfer zu sein heißt ja auch bei Wind und Wetter draußen zu sein.
Na ja, gut, das haben andere Berufsgruppen auch. Also insofern, sag ich mal, das ist jetzt, ist leider so. Ne? Nicht schön, aber gut, haben andere auch.
Kann man natürlich so sehen. Wir wollen natürlich heute in dieser Podcast-Folge über ganz viel sprechen. Vielleicht auch die Journalisten, die Nerven, wichtige Eigenschaften, die man mitbringen sollte, um ein guter Entschärfer zu werden. Vielleicht auch sowas wie eine Lieblingsbombe, wenn es sowas gibt. Ich bin Anne Schweizer. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind bei Essen im Ohr, unserem Podcast bei Radio Essen, in dem wir Persönlichkeiten treffen, die auf unterschiedlichste Arten mit unserer schönen Stadt Essen verbunden sind. Und da waren schon viele spannende Menschen zu Gast. Ich mache ganz kurz ein bisschen Werbung. Reporterlegende Werner Hansch war schon da, Oberbürgermeister Thomas Kufen sogar zweimal oder auch so jemand wie Schlagersänger Jörg Bausch. Könnt ihr euch alles nochmal anhören auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. So, Frank Stommel, jetzt starten wir richtig in die Podcast-Folge. Wir haben am Anfang immer einen akustischen Steckbrief. Das heißt, ich habe hier so Kategorien und du füllst sie quasi aus. Wir starten mit vollständiger Name.
Ja, Frank Stommel.
Wann und wo geboren?
In Gladbeck am 30.11.1959.
Dementsprechend wie alt?
Ja, 65.
Wo aufgewachsen und vor allem wo erwachsen geworden?
Ja, auch in Gladbeck. Bin ein Gladbecker, bleib ein Gladbecker und ja.
Im Herzen Mensch aus dem Ruhrgebiet.
Ja, definitiv.
Aktuelle Berufsbezeichnung?
Rentner.
Ja, klingt noch komisch, oder?
Ja, man muss sich dran gewöhnen, ist so, ja.
Wie war die offizielle korrekte Jobbezeichnung vorher?
Ja, ich sag mal, zu Kriegszeiten haben wir gesagt Feuerwerker, heute heißen Truppführer. Aber kann keiner mehr mit anfangen, mit Truppführer. Wenn man sagt Feuerwerker und da ist eine eher Verbindung da.
Wir beim Radio sagen liebevoll Entschärfer.
Ja, nehmen wir auch gerne an, aber das ist meist, sag ich mal, Richtung Polizei.
Hm. Okay. Größtes Hobby?
Größtes Hobby, ja, jetzt wieder mal Richtung Angeln und fotografieren.
Oh, was wird fotografiert?
Ja, Landschaft, also gerne oder also in der Richtung. Ne?
Schön. Auch was mit Langzeitbelichtung oder so?
Ja, auch. Wie gesagt, wenn wir an der See sind, in Warnemünde und ja.
Oh, das klingt gut.
Ja, nur zu wenig Zeit bis dato gehabt.
Okay, aber jetzt geht ja wieder was.
Ja, definitiv. Ist auch schon geplant.
Oh, sehr gut. Verbindung zu Essen.
Ja, eigentlich beruflich und wenn mal irgendwelche Messen in Essen selber sind und ja, der Gruger Park, solche Sachen haben. Freizeit.
Ah, weißt du, wie viele Blindgänger-Einsätze es hier in Essen gab, bei denen du beteiligt warst?
Ja, 200, so um den Dreh bestimmt.
200. Puh, größte Stärke.
Größte Stärke. Darf ich mal eine Frau fragen? Joker? Weiß ich nicht. Also kann ich so jetzt so gar nicht beurteilen. Also müsste ich.
Ich würde ja sagen, eine besondere Ruhe ausstrahlen.
Naja, manchmal.
Größtes Laster.
War bis dato die Arbeit.
Dann muss er jetzt ein neues her.
Ganz genau.
Auf jeden Fall. So, jetzt mache ich quasi eine kleine Pause, weil die nächsten drei Fragen kannst du dir selber ziehen. Ich habe hier was vorbereitet. Das Interviewglas, das ist ein kleines Einmachglas. Da sind Fragen drin. Ich glaube, die sind im Sie-Format, aber ich glaube, das tut sich nichts. Wir machen das mal auf, dann kannst du mal was Schönes draus ziehen.
Wie oft drücken Sie morgens auf die Snooze-Taste am Wecker? Nie.
Nie? Nein. Direkt aufwachen, los, raus?
Ganz genau.
Okay.
Ja, wenn es nochmal umdrehen würde, sage ich mal, nee, dann wird es zu lang.
Dann wäre schon passiert. Zu lange werden. Wann geht der Wecker morgens?
Ja, Viertel vor fünf zur normalen Arbeit und jetzt mittlerweile ist der Wecker eigentlich aus.
Eigentlich und
ja, wenn man
dann
zum
wirst du
Arzt
wach?
Muss oder solche Sachen oder das Auto in der Werkstatt.
Dann. Ja, der innere Wecker ist ja häufig dann noch so lange im Einsatz.
Naja, aber dann gucken wir mal auf die Uhr und den Rest unterdrückt man dann.
Dann doch nochmal umdrehen.
Dann doch nochmal umdrehen.
Okay, genau. Super, zieh noch eine. Die Kollegin hier in der Redaktion, die Svenja Trappmann, liebevoll vorbereitet die Fragen.
Was würden Sie 3 Tage ohne Strom machen? Angeln gehen.
Ja gut, da braucht man nichts für, das
da
stimmt.
Da braucht man keinen Strom.
Okay, eine noch.
Welche Aufgaben schieben Sie immer wieder auf? Ja, eine gute Frage. Im Moment ein bisschen Renovierung vom Wohnzimmer. Weil nicht von der Zeit her nicht mal eben ist. Also Renovierungsarbeit.
Ist ein Großprojekt.
Ja.
Das glaube ich sofort. Aber auch dafür könnte ja jetzt Zeit sein.
Ja, definitiv. Ja, geplant ist es schon. Nur der innerliche, wie gesagt, noch habe ich Urlaub.
Tut mir leid, ich muss angeln gehen. Ich kann jetzt hier nichts
renovieren. Ja, zum Beispiel. Oder fotografieren. Oder die Sonne genießen, die kommt ja
jetzt. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja, jetzt geht's wieder richtig los. Ja. Klasse, ja, das Lars doch schon seinen vollen Job getan. Gut, dann kommen wir tatsächlich schon zu der Frage, die ich mir natürlich irgendwie direkt schon am Anfang gestellt habe. Wie kommt man eigentlich zu diesem Beruf? Also ist man irgendwie Kind? Also ich kenne viele Kinder, die sagen, ich möchte gerne zur Feuerwehr oder ich möchte Polizist werden. Aber wie kommt man auf die Idee, dass man gerne Blindgänger entschärfen möchte?
Na gut, Blindgänger entschärfen, sag ich mal, das ist ja weit zum Ende hin, sag ich mal, der Ausbildung und eigentlich Interesse an der Munition. Und zwar jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, an der Munition als solches, was könnte ich kaputt machen oder zerstören, sondern Innenleben von Zünder, zum Beispiel Zeitzünder bei Flakgranaten mit Uhrwerk und wie gesagt, dann spannend, welcher Bolzen geht zuerst auf Seite und die Sicherungseinheiten und das ist faszinierend, wie gesagt, also das sind kleine Meisterwerke.
Ist die Faszination dafür entstanden?
Ja, kurz vor und nach der Bundeswehr.
Okay, also noch nicht schon als Kind irgendwie dran gefrickelt oder so?
Nein, um Gottes Willen.
Okay, aber dann rund um die Bundeswehr, das war
ja,
spannend.
Ja, Interesse dann ganz genau. Wir sind mal im Zerlegebetrieb vorbeigefahren und da habe ich mir mal die Adresse geben lassen, wo ich mich bewerben konnte.
Kann man da einfach so rein? Hallo, ich möchte hier mal in dem Zerlegebetrieb gucken. Kann ich hier mal eine Handgranate haben?
Nein, weder das eine noch das andere. Ich sag mal so, da war früher der Wachdienst und die haben mir freundlicherweise die Adresse gegeben, da habe ich mich beworben und besuchen kann man leider nicht den Zerlegebetrieb.
Besser ist das.
Naja, besser schon, aber ich sag mal,
spannend hier und
da, spannend auf jeden Fall, ja, definitiv.
Das glaube ich sofort. Mit einem Grund, warum ich Journalistin geworden bin. Ja. Neugierig und toll, dass man einfach mal in Dinge hineingucken kann, die man sonst vielleicht nie gesehen hätte. Gelernt hast du aber ursprünglich, wenn ich das richtig gesehen habe, was anderes. Also erstmal ein Handwerk.
Handwerk, ganz genau. Ich bin Schreiner und habe auch 12 Jahre als Schreiner gearbeitet. Danach, wie gesagt, Bundeswehr und ja, dann habe ich noch ein paar Jahre als Schreiner gearbeitet. Und dann habe ich mich beworben bei der Bezirksregierung. Hat ein bisschen gedauert, weil die für Hüngste Leute, für Düsseldorf Leute gesucht haben. Wollte ich zuerst nicht, weil Gladbeck-Düsseldorf ist jetzt nicht wirklich so prickelnd, die Fahrerei.
Ist auf jeden Fall ein weiter Weg im Berufsverkehr.
Definitiv. Aber die letzten 10 Jahre wollte ich mal was anderes noch machen und ja, jetzt ist Zeit auch rum.
Und dann eben doch. Die Faszination für so einen Zünder ist ja das eine, aber diese permanente Lebensgefahr ist doch irgendwie, wieso tut man sich das an? Naja, warum hast du dir das angetan?
Ja, ich sag mal so, man soll sich im Vorfeld überlegen, was könnte passieren oder auch nicht. Und dann soll man für sich abwägen, mache ich nicht. Und dann sollte man eigentlich auch keinen Gedanken mehr, sag ich mal, beim Einsatz da verschwenden dran. Also wird man sich selber zur Mühe mit. Also ja, das ist nicht vorteilhaft.
Ich habe hier noch stehen, was muss man für ein Mensch sein, um das gut machen zu können? Wir haben schon festgestellt, du bist ja eher so ein ruhiger Typ. Das war auch so mein Gefühl bei der ersten Begegnung. Oh ja, erstmal noch ein Butterbrot essen gehen, dauert ja eh noch. Also ich glaube, wenn man ungeduldig ist, dann wird es schwierig, oder?
Ja, man kann A, nichts übers Knie brechen. Und warum soll man sich da irgendwo selber verrückt machen und Gefahren eingehen? Nee, man wird doch mit der Zeit ruhiger. Also, definitiv.
Und wenn du vor so einem Blindgänger stehst, wenn du gerade gesagt hast, so die Faszination für diese Technik und diese kleinen Meisterwerke, ist auch das Erste, was du anerkennst, die Kunst desjenigen, der das vor vielen, vielen Jahrzehnten gebaut hat?
Ja, definitiv. Kann man so sagen. Das ist, wie gesagt, also da stecken Arbeitsschritte drin und ich sag mal Gehirnleistung, also wirklich, also das sind Sachen bei, also ja, Hut ab.
Das glaube ich sofort. Wie findet denn dein Umfeld, dass du diesen Beruf so gehabt hast? Ich kann vielleicht verraten, deine Frau sitzt hier mit im Podcast-Studio. Was würde die jetzt sagen, wenn sie antworten müsste? Da werden Blicke ausgetauscht.
Ja. Also bin ich jetzt ein bisschen...
Du bist entspannt. War deine Frau immer entspannt, wenn es so an die nächste Entschärfung ging? Also...
Naja gut, sag ich mal, man erzählt ja auch nicht immer alles. Das ist ja nun mal so und... ja, ich sag mal, warum Angst haben? Gibt so viele für gefährliche Berufe und
es gibt viele gefährliche Berufe. Ich glaube, das würden Polizisten auch unterschreiben, aber zu wissen, da ist eine Bombe und an der arbeite ich gleich und die war eigentlich dafür gedacht, dass die hier explodiert und alles kaputt macht und vielleicht macht die das doch noch.
Naja, wie gesagt, man hat mehr oder weniger, sag ich mal, die Zünder und die Bombe als solches im Blick. Und wenn man weiß, sag ich mal, wie ist sie bezündert, wie kann ich, oder wie sieht der Zünder allgemein aus? Kann ich den eventuell gut rausdrehen oder brauche ich irgendwie die Hilfsmittel, Raketenklemme, Knabe oder Wasserstrahlschneidgerät? Wenn man das dann gesehen hat, sag ich mal, den Zustand der ganzen Sache, dann wird man auch ruhiger. Also wenn man auf dem Weg dahin ist, dann macht man sich schon Gedanken, ach, was ist es jetzt, was könnte es sein, wie sieht's aus? Klar, logisch, aber wenn man dann erst einen Blick geschmissen hat, dann... ja, wird man ruhiger. Das ist so. Wir wollen ja auch relativ zeitnah oder zügig unseren Job machen und nicht da auch stundenlang dran sitzen. Sag ich mal. Wir wissen auch, jede Absperrung, Evakuierung und so weiter ist ja eine Belastung für alle Beteiligten.
Das auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube, dein Vorgänger war es, der gesagt hat, dass er immer erst seine Frau angerufen hat, wenn die Entschärfung erfolgreich war und danach erst quasi allen öffentlichen Stellen Bescheid gesagt hat.
Ja, so war der Kollege Giesecke. Ja, hat er auch so gemacht. Ist ja okay. Aber ich sage mir immer, wenn wirklich was passieren sollte, seid ihr schneller mit der Berichterstattung. Also gut, ich kann da wahrscheinlich sowieso nicht mehr anrufen, aber ja, meine Frau verfolgt das, wie gesagt, auf Radio Essen. Ne?
Dann weiß sie direkt Bescheid, ja, wenn wir das geschrieben haben.
Hat immer gut geklappt, ganz genau.
Okay, nehmen wir erstmal auf jeden Fall als Kompliment.
Ja, war auch so immer daran gedacht.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr versucht das auch immer möglichst schnell zu machen, aber trotzdem dauert das ja. Da kommt der Anruf, da ist vielleicht was gefunden worden. Beschreib mal so ein bisschen, was passiert dann eigentlich?
Ja, wie gesagt, erstmal fahren wir vor Ort, sagen wir, gucken uns die Sache an und ja, identifizieren Größe der Bombe, Zünder, Kopf, Heck oder beide oder Seitenzünder und ja, ganz wichtig, Langzeitzünder, kein Langzeitzünder und wie deformiert sind die Zünder. Ne?
Was heißt das genau? Ich sag mal für uns Laien, wir würden jetzt sagen, ja, Bombe ist Bombe. Warum ist das so wichtig zu wissen, was ist das für ein Zünder und was bedeutet das dann auch für diejenigen, die dann im Zweifel eben auch aus so einem Evakuierungskreis raus müssen?
Ja, ich sag mal so, wahrscheinlich geht's darauf wegen Langzeitzünder. Mhm. Und die wurden ja abgeschmissen damals und von dann an, sag ich mal, wenn die aufgeschlagen ist, die Bombe, läuft ja eine gewisse Zeit, von einer halben Stunde bis 134 Stunden. Und man weiß jetzt nicht, sag ich mal, der vorgespannte Schlagbolzen, wo befindet er sich? Warum hat er damals nicht ausgelöst? Oder hat er ausgelöst? Materialfehler, dass die Bombe nicht gekommen ist. Das sind dann so Sachen, wo man dann auch sagt, ja, kann dies, jenes sein, ja.
Das heißt, eigentlich waren die dafür gedacht, eine böse Überraschung zu sein und dann irgendwann später zu detonieren, wenn keiner mehr weggelaufen ist.
Genau. Wenn die Leute, sag ich mal, aus dem Bunker kamen und dann eventuell, sag ich mal, die Bombe entschärfen wollten, dann sollten die dann, ja, ich sag mal, zeitnah detonieren. Das war so. Und dann heute, sag ich mal, wie gesagt, halbe Stunde bis 134 Stunden ist, ja, wo ist der Zünder? Wo ist er jetzt? Ist die Ampulle, und wenn die aus 5.000, 6.000 Meter runterfällt, die Bombe, dann ist die Ampulle eigentlich kaputt. Also zu 99%. Und ja, den Schlagbolzen als solches sieht man ja nicht, ne, wo er jetzt steht. Woran hängt es, sag ich mal? Oder ist die Feder jetzt kaputt, dass er gar nicht mehr auslesen kann? Aber sieht man von außen ja halt nicht. Ne? Deswegen ist da eigentlich, ja, schnelles Vorgehen entscheiden, ne? Auch für, wie gesagt, Evakuierung und auch für die Kollegen dann vor Ort. Ne?
Mhm. Bei uns ist es ja auch meistens so, wir kriegen den Anruf, da ist was gefunden worden, wir wissen noch nicht was, der Kampfmittelräumdienst ist auf dem Weg.
Genau.
So, und dann warten wir quasi erstmal, dass ihr oder Kollegen von dir erstmal begutachten, was ist es. Und dann geht ja eigentlich die große Warterei los, auch für dich.
Ja, richtig. Ja, es werden, sag ich mal, mehr oder weniger Absperrradien noch besprochen oder ob man eventuell Altenheime oder irgendwelche Unterkünfte oder Krankenhäuser rausnehmen kann, dass die nicht leergezogen werden müssten. Aber wie gesagt, es ist lageabhängig auch von der Bombe. Wie tief liegt sie? Liegt sie oberhalb, sag ich mal, oder erdnah an der Oberfläche? Dann kann man da relativ, oder man kann gar nicht darunter gehen von diesen Radien, ganz im Gegenteil, eventuell erhöhen. Und wenn die auf 4-5 Meter liegt und Bebauung drumherum ist, kann man auch eventuell sagen, ja, wir machen keine 300 Meter, wir machen nur 250 Meter, dass, wie gesagt, Krankenhäuser und so weiter nicht leergezogen werden müssen.
Und was hast du persönlich dann immer gemacht? Was war so der Moment? Okay, wir haben jetzt festgestellt, es ist XY, so und so wird das Ding entschärft werden können, jetzt können die anderen erstmal arbeiten. Was hast du dann gemacht?
Ja, wie gesagt, wenn die Radien festgelegt sind, dann macht man sich schon Gedanken, wie groß ist die Bombe, bis 5 Zentner können wir selber mitnehmen bei uns in den Autos. Sonst braucht man einen LKW oder bei Langzeitzündern, man braucht einen zweiten Kollegen mit bei oder ja, zum Abladen, dass man da noch Leute hat und ja, wie gesagt, eventuell, dass man Termine aufgeschoben hat von irgendwelchen Besprechungen, Verdachtspunkte zum Abbohren. Dass man dann die Termine absagt, dass die Leute nicht unnütz warten und ja, das ist eine Menge, die man so im Hintergrund auch noch macht. Oder Einsatzberichte schreibt, jetzt nicht zu der Bombe, aber was man den ganzen Tag gemacht hat oder vom Vortag und
Also du hast nicht rumgesessen dann in der Zwischenzeit?
Nee, Langeweile kommt nicht auf.
Okay, also es waren schon viele organisatorische Sachen, die dann noch erledigt werden mussten,
ja,
im Hintergrund.
Ja, ja.
Aber irgendwann ist ja alles getan und dann dauern vielleicht noch 30 Krankentransporte oder irgendwelche Menschen gehen nicht aus dem Evakuierungskreis raus oder so. Und dann?
Ja, dann unterhalte ich mich ein bisschen mit Kostas, wenn er dann vor Ort ist.
Ja, ich glaube, der hat bei uns die meisten Entschärfungen tatsächlich begleitet als Reporter.
Ja. Ja, also, ja, dann auch warten oder auch mal, sag ich mal, die Feuerwehr, gerade hier auch in Essen, hat dann immer sehr gut verpflegt. Da macht man schon mal Päuschen, trinkt auch einen Kaffee, isst eine Kleinigkeit.
Freut sich, wenn die Gulaschkanone vorbeikommt.
Auch, ja, auch gerne, ganz genau. Und ja, mit dem einen oder anderen quatscht man dann eine Runde. Und ja, die Zahl wird nicht langweilig, sagen wir so.
Bitte die Kollegen von der Feuerwehr hier in Essen auch freuen, wenn die hören, dass die sich immer gut gekümmert haben.
Immer, also wüsste jetzt keinen Fall, wo nicht der Fall war, aber wirklich super.
Und irgendwann kommt dann der Moment der Momente. Dann stehst du vor dem Ding und musst was tun. Ist das dann so ein routinierter Eingriff von, ich habe mir vorher schon überlegt, ich brauche genau die Zange und das ist genau die und die Bombe und ich mache das gleich XY und wenn ein Zweiter dabei ist, ich stelle mir das vor wie so ein Zahnarzthelfer, der dann alles hält und hilft und Tupferzange.
Ja, genau. Genau, so ist das, ja. Ja, kann man so vereinfacht sagen. Nur wenn der Zünder dann jetzt nicht so will, wie man sich das überlegt hat oder vorgehen wollte, dann wird's natürlich eventuell kritisch, sag ich mal, weil wenn man irgendwelche Sachen noch ranholen muss, Spreng- und Zündmittel, wenn die Bombe gesprengt werden muss, die haben wir nicht standardmäßig dabei, also ich jetzt nicht, weil, wie soll ich sagen, jeden Tag brauche ich die Sachen nicht, ganz im Gegenteil zu anderen Kollegen, die am Niederrhein rumfahren.
Die haben mehr Sprengung?
Die haben viele, also zwei, drei in der Woche definitiv. Die Kollegen, die haben richtig viel zu tun. Ist so. Ja. Und ja, wie gesagt, da muss er besorgt werden. Dann fahren wir eventuell mit eigenem Fahrzeug oder mit der Feuerwehr oder mit der Polizei, holen die Sachen dann. Und ja, das ist dann, ne, nochmal Zeit, die drauf geht dann, ne? Ja, oder die Raketenklemme für die Fernentschärfung und ja.
Was ist die Raketenklemme?
Ja, wie soll ich sie jetzt erklären? Im Radio ist das gut. Da sind zwei Treibladungskartuschen, 20 mm, kann man sich so vorstellen wie eine Gewehrpatrone, nur ohne Projektil. Mhm. Und diese Raketenklemme wieder auf dem Zünder, ich sag mal vereinfacht, geschraubt und dann aus der Deckung raus ferngezündet. Und wie gesagt, dann sollte eigentlich der Zünder rausgehen. Ja, und wenn nicht, dann geht man zweite Mal eventuell nach vorne nochmal und probiert es nochmal. Und wenn ein Langzeitzünder ist, dann springt man die Sache dann aus der Deckung raus weg.
Ja. Okay. Also aus Radiosicht kann ich sagen, immer wenn der Moment kam, wo wir am Telefon gesagt gekriegt haben, wir haben schon mal Licht bestellt. Da wussten wir schon, das dauert lange. Gerade so bei den langen Einsätzen. Wie hast du dich wach und konzentriert gehalten? Das sind ja auch einfach wirklich lange Arbeitstage.
Ja, da waren schon mal 20, 24 Stunden waren auch schon mal. Das ist richtig. Aber ich sag mal, wie gesagt, die Verpflegung von der Feuerwehr, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ne? Ja, ist so. Ne? Kleinigkeit essen, wie gesagt, also ein bisschen Ablenkung. Da wird man nicht so schnell müde. Radio essen hören.
Mal Musikwunsch abgeben bei Radio Essen, haben wir auch schon mal gemacht.
Ja.
Wir sind ja froh, wenn Menschen, die akut an solchen Situationen sind, mit uns sprechen. So, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Es könnte ja auch sein, dass du sagst, oh meine Güte, jetzt kommen da schon wieder diese Journalisten, da wollen die schon wieder was wissen, was soll ich denn erzählen, ich warte doch selber.
Nee, aber allgemein nicht. Also nicht nur bei mir, auch die Kollegen. Also nee, die stehen gerne Rede und Antwort. Ja, ich sag mal, direkt bis zur Bombe, okay, können wir jetzt nicht sagen, ja, kommt und guckt euch da mal an. Und nee, aber im hinteren Bereich, die Kollegen, doch, die beantworten schon die Fragen.
Da leben wir auch von, dass ihr natürlich mit uns redet. Und auch Lust habt. Ich meine, ich kann es auch verstehen, man ist irgendwie gerade total konzentriert oder so in seinem Arbeitsfluss und dann hat man vielleicht auch noch Sorge, dass man was Blödes sagt, weil gerade fällt einem vielleicht auch nichts Gutes ein. Kann ja alles passieren.
Ja, ja, definitiv. Wird auch nicht immer gerne gesehen, sage ich mal, dass die Presse, wer weiß, wie informiert wird, sage ich mal jetzt so einfach. Also da, das ist, der eine macht es, der andere macht es nicht.
Ja, definitiv, das stimmt. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das war meine Lieblingsbombe oder die Lieblingsentschärfung? Kann man sowas überhaupt sagen, wenn man von Blindgängern spricht?
Ja. Ja, ich sag mal, wann war meine Luftmine HC-2000, weil die so selten sind, so als besondere Bombe, sag ich mal, ne? So eine Luftmine.
War die hier in Essen?
Die war auch in Essen gewesen, ja.
Ach, war das Ding in Stoppenberg?
Ja, die sieht aus wie so ein Wasserkessel.
Mhm.
Ja, ich glaube Stoppenberg. Mhm.
War das auch, was hat den Einsatz so besonders gemacht?
Ja, wie gesagt, weil so eine Luftmine selten ist, also, ne? So normale Bombe, normale Sprengbomben hat man eigentlich 5 Zentner, sag ich mal, immer Standard und dann nach oben hin 10 Zentner geht auch noch. Aber 20 Zentner, ab da wird's dann
selten. Also zum Übersetzen 250 Kilo, 500 Kilo?
Ganz genau.
Genau, oder 2 Tonnen dann in dem Fall. Okay, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied.
Ja, ja.
Und natürlich ist es unterschiedlich, was da so bei rauskommt. Also wenn die entschärft sind, dann ist ja erstmal gut, aber dann geht eure Arbeit ja trotzdem noch weiter.
Ja, die haut ja nicht von selber ab, die Bombe, wie gesagt. Die muss dann im Bunker verbracht werden und abgeladen werden. Und ja, ich sag mal, ganz Equipment wird gereinigt. Dann wird am Ende des Tages dann noch ein Einsatzbericht geschrieben. Ja, und dann fährt man zurück nach Düsseldorf. Und dann ist Feierabend. Und von da aus geht's dann nach Hause.
Auch anstrengend. Was passiert danach mit so einem Blindgänger? Also der...
Ja, wie gesagt, der kommt in den Zerlegebetrieb und da wird er aufgeschnitten, ausgedüst, der Sprengstoff wird verbrannt und die Hüllen werden dann auch nochmal ausgebrannt und wieder dem Schrott zugeführt. Ja, wobei man nicht vergessen darf, sag ich mal, bei den Kollegen in Jüngse, man sagt immer so, da kann jetzt nichts mehr mit passieren, nur weil der Zünder raus ist. Weit gefehlt. Da ist meist immer noch eine Buchse drin, weil wir sie nicht rauskriegen. Und der Sprengstoff ist ja auch da drin. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, was die machen, das ist zweitrangig. Also ganz im Gegenteil. Also das möchte ich sagen, das ist mit Sicherheit genauso gefährlich, sage ich mal, wenn nicht sogar gefährlicher als in Zünderhaus.
Ist die Gefahr in Also ist die Gefahr in dem Moment, wo die Bombe aufmachen, oder ist die Gefahr auch schon da, wenn ihr die in den LKW ladet und dann losfahrt?
Ja, ich sag mal so, solange kein Unfall passiert mit dem LKW oder mit den normalen Transportern, sag ich mal, ist das alles handelbar, sag ich mal so. Nur, sag ich mal, die Kollegen, die schneiden die Bombe in der Mitte durch und dann werden die Sachen ausgegüßt und man arbeitet ja auch da mit dem offenen Sprengstoff, ne? Und der wird ja auch nicht besser. Ich sag mal, man muss sich vorstellen, es sind 80 Jahre und mehr Ausblühung und. Also das ist nicht mal, wenn da Lunkerbildungen sind im Innenleben, wenn da, sag ich mal, eventuell der Schnitt draufkommt, da kommt kein Kühlwasser drauf, ja, dann kann die Bombe ohne weiteres detonieren. Was auch schon öfter mal jetzt, Bomben jetzt nicht, aber Granaten und so weiter, halt der Fall war.
Und hier liegt ja auch noch jede Menge, also.
Definitiv.
Wie ist denn das Gefühl zu wissen, die Arbeit ist noch lange nicht getan? Also, wenn wir mal überlegen, wie viel hier noch liegt im Ruhrgebiet alleine. Also, bei jeder Baustelle wird ja noch irgendein neuer Blindgänger gefunden. Es ist völlig klar, du bist jetzt im Ruhestand, du wirst keine mehr entschärfen. Aber da liegen noch so viele. Ist das unbefriedigend oder sagst du, nee, ich habe aber meinen Teil getan und ich habe mich darum gekümmert, dass das Ruhrgebiet auch weiter quasi so unzerstört wie möglich weiter blühen kann? Wie sind da deine Gedanken zu?
Ja, ich meine, die Kollegen, die jetzt da sind, die machen auch einen super Job und ja, meine Zeit, wie heißt es immer schön, war eine schöne Zeit, aber alles nochmal ein Ende und jetzt freue mich auf den Ruhestand und da weitere Gedanken jetzt um Entschärfung und ich hatte meine Zeit, die war schön und ich bin zufrieden.
Es gibt beim Radio zum Beispiel, aber auch in anderen Berufen Sätze, die man nur versteht, wenn man in dem Beruf arbeitet. Bei uns ist das zum Beispiel eine Sendung fahren. Also ich fahre die Sendung, da fragt schon mal jemand, wohin, wenn er nicht vom Radio ist. Aber damit bezeichnen wir quasi das Betätigen der Technik. Gibt es in deinem Bereich auch so Vokabular oder Sätze, wo andere Leute schräg gucken, weil das so ein Insider-Sprech ist?
Ja, spontan würde mir eigentlich nur diese Lochbombe einfallen. Dann ist, wenn eine Bombe gefunden wird und die Zünder zu Kriegszeiten schon entfernt wurden und nur noch die Bombe liegen gelassen wurde, weil die keine Möglichkeiten hatten, Fahrzeuge, sprich abzutransportieren. Ne?
Also wenn die schon quasi entschärft
genau.
ist, dann ist das eine Lochbombe bei euch? Okay. Das
ja.
Klingt ja auch witzig. Ja, wieso nicht? Jetzt, wo du im Ruhestand bist, hast du manchmal so Phantomschmerzen, falscher Alarmgefühl, das Telefon klingelt und ist dann irgendwie noch so das Gefühl drin von, ja, jetzt geht's los?
Nein.
Gar nicht, das komplett abgeschaltet?
Ja, wie gesagt, fühlt sich alles noch an wie Urlaub. Ja, wie gesagt, da ist jetzt die dritte Woche und so richtig ist es vielleicht auch noch nicht angekommen, Gottes Willen. Ich meine, mit den Kollegen schreibe ich noch und telefoniere und aber wie gesagt, es sind 3 Wochen.
Ja gut, da ist natürlich noch gar nichts. Wie war denn der Abschied?
Ganz ehrlich, schwer. Ganz ehrlich, schwer. Hätte ich mir so nicht vorgestellt. Aber gut, ich sag mal, mit manchen Kollegen habe ich 8, 12 Stunden, 16, 20 Stunden zusammengearbeitet und wir wissen über die Familien Bescheid und. Also wie gesagt, das ist doch, war ich länger mit denen zusammen zu meiner Frau manchmal. Ja, ist so.
Das glaube ich, dass das dann auch gar nicht so einfach ist. Wie haben die Kollegen reagiert? Wie war die Verabschiedung?
Nö, gut, also da um Gottes Willen. Also super gewesen, ist ihnen auch schwer gefallen. Und wie gesagt, das sind 38 Jahre, kenne ich zum Beispiel einen Kollegen Ochmann. Und das sind so Sachen, ist nicht mal eben, ne? Das ist eine lange Zeit.
Kann ich mir vorstellen, vor allem auch bei so einem Beruf, der ja auch eine gewisse Leidenschaft erfordert und da auch so ein Gespür dafür, dass man da schon was Besonderes macht. Das ist ja kein Beruf, der für viele Menschen alltäglich ist.
Ja, ist richtig. So ein bisschen verrückt sollte man schon sein, ich sag mal, aber im positiven Sinne. Und wir versuchen dann immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu unterdrücken. Also was Besonderes, also ist für uns alltäglich. Ne? Also nach einer gewissen Zeit ist das, jeder macht seinen Job und der eine dies, der andere jenes und nö, ist okay.
Wenn du so an die ganzen Jahrzehnte der Berufserfahrung zurückdenkst, hast du irgendeine besondere, einen witzigen Moment oder eine Anekdote, wo du denkst, ja, das, da kann ich auch in 10 Jahren noch erzählen. Das ist super.
Schwere Bahn. Ist mit Sicherheit hier und da gewesen, aber so ad hoc. Aber sag mal, die einfachen Sachen, die so im normalen Berufsleben auch mehr oder weniger vorkommen. Also da, aber jetzt speziell, würde ich so jetzt nichts rausgreifen wollen. Aber kann ich auch auswählen, da müsste ich jetzt in mein Leben, aber na.
Dem Kosti wird bestimmt was einfallen, fragen wir den nachher mal.
Ja, mit Sicherheit.
Die schmutzigen Witze, während man wartet, dass
ja, auch,
das alles bestimmt, vorbereitet ja. ist. Ja.
Ja, ich trenne auch so ein bisschen, sag ich mal, Zerlegebetrieb und Außendienst. Das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, sag ich mal. Ne? Also, wie gesagt, so was Besonderes. Der eine weiß über den anderen alles im Prinzip, sag ich mal. Jeder weiß Familienstand, Kinder, Schule, wie krank sie sind, was sie gemacht haben. Das weiß auch, wo sie wohnen und wie sie wohnen und manchmal auch finanzielle Verhältnisse auch. Also wie gesagt, man erzählt, gerade wenn man lange wartet, einiges, ja, das ist so. Aber ad hoc jetzt Besonderheiten. Wenn die Kollegen das hören, dann werden sie heute Abend anrufen, um was dann ihr erzählt. Aber nee, wie gesagt, also müsste ich jetzt so lügen, nee.
Okay, dann habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich. Also es sind Kontraste und du erzählst mir, was davon dein Favorit ist. Der erste, der passt, glaube ich, auch ganz gut zu deinem Beruf. Laut oder leise?
Laut oder leise? Ja, dann lieber leise. Wenn laut ist, dann sage ich mal, könnten eventuell ein paar Splitterbälle springen und durch die Gegend flitzen. Ja, dann lieber leise.
Wie ist das, wenn man sprengen muss? Ist das nicht auch immer die Sorge vor, was passiert?
Ach, ich sag mal so, Sprengen als solches zum Beispiel ist eigentlich eine, ich sag mal, hört sich blöd an, aber eine schöne Sache. Man sieht erstmal die Kraft oder das Ausmaß, sagen wir, was so eine Bombe eigentlich machen könnte. Und doch, das ist faszinierend. Oder auch wenn man eine Ladung fertig macht zum Sprengen, wenn man den Plastiksprengstoff, sagen wir mal, zum Beispiel eine Bombe anbringt, ich vergleiche das immer so mit einem halben Pfund Butter. Man traut der Sache nicht zu, dass da so viel Kraft hinter sitzt. Ne? Und ja, wie gesagt, also das ist faszinierend. Also da, ja.
Hast du lieber gesprengt oder lieber entschärft?
Naja, wir sollen ja eigentlich sprengen. Das ist die erste Wahl. Wir sollen ja nicht entschärfen.
Ach echt?
Ja, weil man kennt den Zustand innerhalb der Bombe nicht. Also Zünderbombe, Sprengstoff. Deswegen hat man uns angewiesen, wir sollten eigentlich erste Wahl sprengen. Aber ich sag mal, wenn ich jede Bombe in Essen sprengen würde, genau wie die Kollegen jetzt, wo sie hier gerade sind oder auch hier in Essen, irgendwann lassen wir uns nicht mehr rein. Ja, nee. Gut, ich meine, Sicherheit geht vor, aber ist immer ein Risiko. Ne? Wie gesagt, also ich sag mal, Vera-Straße.
Genau, es kann halt immer was schief gehen. Ne? Es gab ja auch die Sprengung, wo dann danach Häuser kaputt sind. Ja. Oder auch erstmal nicht bewohnbar sind. Man erstmal gucken muss, sind die im Fundament beschädigt? Kann da überhaupt jemand rein? Da muss erst der Statiker gucken. Da verlieren am Ende Menschen im schlimmsten Fall ihr Zuhause.
Ja, ganz, ganz genau. Und trotz alledem wollen sie nicht ihre Räume verlassen. Nee, aber jetzt nochmal darauf zu kommen, Vera-Straße, wie gesagt, entweder lasse ich alles den Druck und später im Boden. Dann habe ich natürlich die Belastung auf die Fundamente. Oder ich sage, ich mache da ein bisschen weiter oben. Ja, und dann habe ich die ganze Sache auf die ganzen Fassaden, Fenster und halt überirdisch.
Ist die Frage, was am Ende mehr Schaden macht. Also das Oberirdische ist wahrscheinlich leichter zu beseitigen, auch wenn es oben erstmal schlimmer aussieht.
Ja, aber ich sag mal so, wenn da Wände, gerade tragende Wände eventuell eingedrückt sind oder Mitleidenschaft gezogen sind, kann ich im Zweifelsfall, sag ich mal, muss ich das ganze Gebäude abreißen. Und so, wenn das im Boden ist, habe ich vielleicht ein paar Risse, die ich dann wieder reparieren kann. Ich sag mal, die Schäden innerhalb von den Wohnungen selber. Wir haben Glastische gesehen, die sind hoch und runter gefallen und zerbrochen und Vitrinen sind gesprungen und war nicht schön, aber wie gesagt, ein Schaden entweder oben oder unten.
Am Ende können wir also dankbar sein, dass du dich ganz häufig fürs Entschärfen entschieden hast.
Ja, eigentlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern die Kollegen denken genauso. Also Entschärfen ist bei uns lieber gesehen, weil, wie gesagt, eine gewisse Grauzone ist immer da. Braucht ja nur ein ganz kleiner Splitter irgendwo flitzen gehen. Wo fliegt der hin? Was macht er kaputt? Wen trifft er eventuell? Also deswegen Sprengen ist immer ein Restrisiko.
Kommen wir zur nächsten Frage. Tag oder Nacht?
Ja, dann lieber tagsüber. Nachts ist, nee, da muss man abends nach Hause fahren und morgens halt früh raus und dann lieber tagsüber. Normalen Dienst wäre schön, aber es ist selten.
Das glaube ich. Tee oder Kaffee haben wir eigentlich schon fast
Kaffee.
Beantwortet.
Kaffee.
Ist ja gerade schon gesagt. Kaffee, 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 Kaffee.
Genau.
Wie viele Liter gehen da so durch an so einem harten Entschärfungstag?
Ja, 2 Liter könnten das schon mal werden.
Hui, was sagt der Arzt dazu?
Ich nehme Tabletten. Ja, ist so. Ja, nicht, ja, aber was will man machen? Ich meine, man trinkt dann automatisch, ob man will oder nicht, so, ne, das ist gar nicht viel weil überlegt, sondern, ne? Kaffee ist lecker, ich trinke gerne Kaffee, ja.
Strand oder Berge?
Strand.
Definitiv?
Ja. Ostsee.
Ostsee.
Warnemünde.
Warnemünde. Und Angeln.
Und Angeln.
Da kommen wir direkt zu. Wie geht's denn jetzt weiter mit Frank Stommel?
Ja, Hobby ist, wie gesagt, Angeln und ein bisschen knipsen, also fotografieren und ja, dann erst noch ein bisschen zu Hause mal umbauen oder ändern. Ja, und dann Urlaub. Ostsee, Leipzig, nochmal zur Mose. Ja, also langweilig wird's im Moment nicht.
Okay, also du hast dir noch einiges vorgenommen, womit du die nächsten Jahre gut und entspannt erleben kannst.
Solange die Gesundheit mitspielt, definitiv.
Wie fit bist du? Also du siehst fit aus, das auf jeden Fall, kann
ja,
ich nur sagen.
Ja, fühle ich mich auch noch.
Ja, aber dann kannst du es doch jetzt voll auskosten.
Ja, sicher, definitiv, klar. Ja.
Was möchtest du gerne den Kollegen sagen, die dein Lebenswerk jetzt weiterführen?
Ja, immer toi toi toi, viel Glück und ja, sollen auf sie aufpassen, ne?
Traditionell hat bei uns im Podcast der Gast auch immer das letzte Wort. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle schon mal Danke fürs Zuhören und gebe nochmal ab an Frank Stommel.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken. An Radio Essen, an Kostas vor allen Dingen. Wir haben oft zusammen gestanden und gesprochen und ja, auch an der Feuerwehr hier in Essen und ja, auch Malteser und Dienst versorgt haben und ja, aber allgemein jetzt nicht nur in Essen, auch, sag ich mal, Duisburg, Oberhausen an die Kollegen und ja, schönen Dank.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Essen im Ohr geht in Sommerpause. In den nächsten Wochen arbeiten wir aber schon an neuem Inhalt, mit dem wir euch Ende des Sommers überraschen wollen. Unter anderem ist ja im September Kommunalwahl und wir wollen mit allen Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten in Essen sprechen und jeder bekommt seine eigene Podcast-Folge. Die könnt ihr ab Ende August hören. Regulär weiter geht dann die normale Ausgabe von Essen im Ohr ab dem 2. September. Euch einen schönen Sommer und bis bald.